Rückerinnerung ans letzte Mal ist schon eine Weile her. Vor dem Jahreswechsel war es gegangen um zwei philosophische Riesen. Wir haben damit das 19. Jahrhundert ein Stück weit nochmal aus Abstand betrachtet und einiges Revue passieren lassen, auch Kontraste gesammelt. Es ging einmal um das Lebensdenken Hegels und es ging auf der anderen Seite um Nietzsche. Also gewissermaßen eine Klammer, Beginn des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts in Sachen Leben, die wir da gezogen haben. Leben, aber auch die Spuren der Überlegungen, die mit Tod und Zeitlichkeit zusammenhängen, die sich am Lebenskonzept auskristallisieren, auf interessante Weise verwandt und doch natürlich sehr unterschiedlich bei Hegel und Nietzsche. Hegel, der Prozessdenker eines immer wirklicher Werdens des Geistes und zugleich auf der Ebene des Begriffs wie auch auf der Ebene der Handlung eines erkämpften Zugewinns an Freiheit, das in diesem immer wirklicher Werden des Geistes gewissermaßen drinsteckt, dieser Freiheitszugewinn. Dieser Hegel hatte, Sie erinnern sich, den individuellen Tod auf eigentümliche Weise mit dem allgemeinen Leben der Gattung verbunden. Hegel sieht im Moment des individuellen Todes das Leben der Gattung nicht nur als Element an, in dem dies geschieht und in dem die Gattung fortbesteht, sondern er spitzt das noch ein wenig weiter zu. Er bezeichnet den Tod des Einzelnen als das Werden der Gattung. So gerät der Tod des Individuums in die Rolle von so etwas wie einer Ermöglichungsbedingung für die Entstehung dieses Gattungslebens, also dieses Lebens des Kollektivs. Das ist eine etwas zugespitzte Hegel-Lektüre, aber ich wollte Sie aufmerksam machen auf diese eigenartige Verbindung. Der Tod des Einzelnen wird durch den Fortbestand des Gattungslebens nicht nur irgendwie transzendiert, sondern er ist Bedingung. Es wird diese Gattung im Medium des Sterbens des Einzelnen. Auf dem Niveau des je einzelnen Lebens sei es, so Hegel, stelle es sich dergestalt dar, dass Begriff und Realität des Lebens, Hegel spricht von Allgemeinheit des Lebens, einander noch nicht wirklich entsprechen, weswegen der Tod des Einzelnen nötig ist, um diese Allgemeinheit des Lebens zu realisieren. Das Individuum erscheint aus dieser Perspektive als so etwas wie ein Mangel, mindestens ein Mangel an Allgemeinheit, und es muss aufgehen im Allgemeinen, damit dieser Mangel beseitigt ist. Die individuelle Existenz weicht ab, sofern das Individuum besonders ist und in diesem Sinne seiner eigenen Unverwechselbarkeit eben gerade noch nicht allgemein. Das ist die Hegelsche Konstruktion. Sie merken, wie stark das, sage ich mal, so eine Art logische Überlegung ist, die da mitschwingt. Das Ganze ist ein durchaus abgehobenes Konzept der Allgemeinheit des Lebens. Aber Hegel meint diese Gedankenfigur durchaus konkret. Ich hatte Ihnen einige Passagen vorgestellt, in denen gewissermaßen seine Todestheorie drinsteckt, auch seine Theorie des Sterbens in der Krankheit. Da wird tatsächlich sozusagen dieser Mangel an Allgemeinheit auch als das betrachtet, woran physisch unser Körper stirbt. Der Tod dient dem Leben der Gattung, einem Leben im Kollektivmaßstab. Diese Denkfigur, auf die hatte ich Sie aufmerksam gemacht. Ich halte sie für eine der großen und auch dramatischen, weil folgenschweren Errungenschaften des 19. Jahrhunderts. Nicht unbedingt müssen wir jetzt Hegel als den Autor, der sozusagen schuld ist an der Entstehung dieser Denkfigur betrachten, aber er formuliert das auf einem sehr klar, philosophisch sehr klar ausbuchstabierten Niveau und man kann sagen, jedenfalls seit Hegel beginnt die große Laufbahn dieser Figur, die dann bald in deutlich biologischeren Versionen auftaucht oder in stärker auch empirisch unterlegten Versionen und diesen diese Rede von besonders und allgemein und so weiter, die verliert sich relativ schnell. Wir hatten bei Darwin ja etwa schon gesehen, dass mit dieser Zweiheit von Leben des Individuums und Gattungsleben oder Leben der Art bei Darwin eine deutlich biologischer konnotierte Variante dieses Diskurses der Gattung, wie ich das mal genannt hatte, anzutreffen ist. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wählt Nietzsche, das war der zweite Spot, den wir gesetzt hatten, ganz anders als der naturphilosophische und vielerlei Hinsicht vorbiologische Hegel, von vornherein eine biomedizinische Ausdrucksweise, wenn er vom Leben redet. Nietzsche ist ein Zeitgenosse einer Biologie, in der die Evolutionslehre Darwins bereits einen festen Platz hat und in der auch die Vererbungslehren, die wir uns ja angesehen hatten, bereits voll erblüht sind, wenngleich noch vorgenetisch. Wo Hegel eher schwärmerisch von Werden und Aufhebung im Gattungsleben und von Allgemeinheit spricht und dergleichen, da entfaltet Nietzsche einen ganz anderen Diskurs, einen provokativen Materialismus, könnte man das vielleicht nennen. Und zentrale Reizwörter lauten etwa Rasse, Kreuzung, die Vorstellung einer Züchtung und Höherzüchtung des Menschen wird von Nietzsche unter anderem, unter vielen anderen Figuren in die Diskussion geworfen, provokativ auf den Punkt gebracht. Und es gibt auch die Rede vom Übermenschen, zu dem der freie Mensch, der Mensch des Willens werden soll. Ich hatte Ihnen am Beispiel des Züchtungsbegriffs gezeigt, erstens, dass Nietzsches Wortwahl, so biologisch sie daherkommt, keineswegs so eindeutig biologistisch gemeint ist und auch keineswegs so eindeutig, ja, sozusagen eine naturwissenschaftliche Aussage 1:1 abbilden soll, wie wir vielleicht denken. Nicht zuletzt, weil die Terminologie im 19. Jahrhundert noch etwas anders funktioniert hat, als das für uns heute so mitzuhören ist. Etwa das Wort Zucht hat Ende des 19. Jahrhunderts mindestens genauso stark wie diese biologische, an Weiterzüchtung gemahnende Bedeutung, auch eine pädagogische Bedeutung, sodass es gar nicht unbedingt so klar biologisch gemeint ist, wenn Nietzsche vom Züchten spricht. Er meint damit durchaus auch ja, sozusagen Verfahren der Disziplinierung, sodass Formulierungen wie das Züchten von Einsichten oder Gefühlen oder die Rede von der nietzschischen Philosophie, er bezeichnet seine eigene Philosophie als den großen züchtenden Gedanken und dergleichen, das kann auch im Sinne sozusagen der pädagogischen Formung gemeint sein. Es spricht vieles dafür, dass Nietzsche wild mischt, die biologische und diese ja, auf Disziplinierung abhebende Perspektive, die in der Terminologie von Zucht und Züchtung überblendet anfällt. Allerdings macht er das jetzt nicht sozusagen aus Versehen, sondern das ist genau die Pointe. Diese beiden Sphären, die ja so verschieden scheinen, möglichst eng zusammenzurücken und damit auch zu provozieren. Die Zucht, an der Nietzsche mit seinen martialischen Worten appelliert, ist letztlich diejenige des Willens. Und das Medium, in dem man mit dem Willen sozusagen direkt konfrontiert ist, ist eben gleichermaßen der Körper, wie auch, also der Körper, den man sozusagen biologisch auffasst und behandelt, wie auch der Körper, der diszipliniert wird oder sich selbst diszipliniert durch Haltung, durch Ethik, Moral und so weiter. Sich selbst befehlen und sich selbst gehorchen, lautet ein Appell Nietzsches, der auch für seine Kunstfigur Zarathustra, den er so als Rufer in der Einsamkeit der Berge ausmalt, Geltung hat. Als der große züchtende, hier wieder gemeint den Willen züchtende Gedanke, fungiert bei Nietzsche, beim späten Nietzsche, namentlich das Motiv der ewigen Wiederkunft desgleichen. Auch das hatte ich Ihnen ganz knapp, das wäre ein Riesenthema, wenn man das genauer ausbuchstabieren wollte, vorgestellt. Hier haben wir es mit einem ganz eigenartigen, zugespitzten Gedanken zu tun, mit dem Motiv, dass wir uns zu konfrontieren hätten mit dem schlimmsten, dem schrecklichsten aller möglichen Gedanken bezogen auf das eigene Leben. Leben jetzt hier wieder sowohl in der moralisch-ethischen Perspektive als auch in der physischen Perspektive gedacht. Dieser schrecklichste Gedanke sei, so Zarathustra und indirekt auch Nietzsche, nicht der Tod, vor dem wir Angst haben, der auf uns zukommt, sondern das Leben in der Form der ewigen Wiederkunft. Der fürchterlichste Gedanke ist also der, dass alles, aber auch alles in meinem Leben, so niedrig, materiell, irdisch, mies, schwierig und mühsam es nun ist, alles wiederkehren wird. Und zwar genau so. Also insbesondere eben ohne die Perspektive auf Verbesserung, Steigerung, Veredelung, wie auch immer. Also das, wonach wir ja eigentlich streben, ist zugleich das, das in keiner Weise Platz hat in diesem Szenario, mit dem wir uns zu konfrontieren haben. Und spätestens dann, wenn wir es uns so vorstellen, müssen wir uns eingestehen, dass selbst das Große und Schöne in dieser Lebensperspektive der ewigen Wiederkunft desgleichen so seinen herausragenden Wert verlieren würde. Es erschiene letztlich alles klein, unwichtig und vielleicht sogar lachhaft und auf jeden Fall sinnlos. Ebenso sinnlos das Große und vermeintlich Glückvolle in unserem individuellen Leben wie die vielen schlimmen und schmerzlichen Eindrücke, die sich ja auch immer und immer wieder wiederholen würden. Diesem Gedanken standhalten und indem man ihn bejaht, indem man ihm und dem Grauen der Sinnlehre, das er in sich trägt, wie einer Schlange, die man im Hals hat, den Kopf abbeißt. Im Zarathustra berichtet Nietzsche, um diesen Appell zu verpacken literarisch, von einem jungen Hirten, der auf diese Weise die Freiheit entdeckt. Mit der neuen Haltung, als es ihm gelungen ist, diese Schlange den Kopf abzubeißen, erfasst diesen ein vorher nie gehörtes Lachen, laut und auf vielleicht unheimliche Weise befreit, lacht er in einer Weise, die nicht mehr menschlich ist. Da sehen Sie diese Andeutung, dass sozusagen das ein Stück weit bedeutet, ja, die menschliche Perspektive durch eine unmögliche, aber doch anzustrebende zu ersetzen. Also ein Lachen, das keines Menschen Lachen war, ist zu hören. Diese Haltung, so Nietzsche, die er da gleichnishaft andeutet, gelte es zu finden, gegen ein Widerstreben, das ebenfalls aus dem Leben stammt, das uns abhält davon, diesen Durchbruch zu schaffen. Das Leben im Normalfall, also ohne diese brachiale Kur seiner selbst, ist nun einmal, schreibt Nietzsche, nicht von der Moral ausgedacht. Es will Täuschung, es lebt von der Täuschung. Und die Konfrontation mit diesem schlimmsten aller Gedanken wäre gewissermaßen das Eingeständnis dieses sich permanent Täuschens, sich darüber aber eben nicht mehr zu täuschen, dass es sich so verhält. Erträgt man die Wahrheit der ewigen Wiederkunft, so ist sie nicht nur ein Schlüssel der Freiheit, sondern auch der Macht, auch und vor allem der Macht. Hier hätten wir wieder einen wichtigen Unterschied zwischen Hegel und Nietzsche. Nicht, dass bei Hegel die Perspektive Macht nicht auch eine Rolle spielen würde, aber es ist ein anderes Machtkonzept, das sehr viel enger mit dem Freiheitsgedanken verbunden ist. Bei Nietzsche ist Macht gerade nicht Freiheit im Sinne von Überwinden von Notwendigkeiten, sondern Macht basiert auf dem Sich-Eins-Erklären mit der dramatischen Notwendigkeit, die in diesem Motiv der ewigen Wiederkunft ins Bild gesetzt ist. Das Leben ist weder als etwas Allgemeines noch für sich genommen bereits etwas wert. Es gewinnt für Nietzsche um der Macht willen seinen Sinn und es bezieht aus dem Willen zur Macht seine Begehrensform, das Leben. Das Leben ist ein Einzelfall, heißt es in einem Aphorismus Nietzsches, Man muss alles Dasein rechtfertigen und nicht nur das Leben. Das rechtfertigende Prinzip ist ein solches, das, aus dem sich das Leben erklärt. Das Leben ist, aber könnte man hinzufügen, nur ein Mittel zu etwas. Es ist der Ausdruck von Wachstumsbedingungen der Macht. Hat bei Hegel die Allgemeinheit der Gattung und, wenn man so will, das Leben Macht über uns, ist bei Nietzsche das Leben geradezu umgekehrt, allein um der Selbststeigerung der Macht willen da. Nietzsches Machtphilosophie sprengt so, nicht zuletzt in letzter Instanz, ja, den obersten Rang des Lebensbegriffs dann auch wieder auf. Schon deswegen kann die Nietzsche Philosophie keine biologische oder rein biologische Perspektive sein, weil diese Konzeption der Macht letztlich das Leben auch nochmal transzendiert, sprengt, relativiert. Also um der Selbststeigerung der Macht willen ist Leben da. Was Nietzsche Erhöhung des Menschen nennt, ist daher in letzter Instanz eine ethische Erhöhung, ein Triumph des Willens über die Normalmaße der Weltwahrnehmung und der Moral als eine auch physiologische Angelegenheit, aber nicht sozusagen als Biologie, die sich durchsetzen würde oder dergleichen. Im großen Gange der Geschichte soll der Mensch vielmehr das Grundgesetz durchbrechen, das im Tierreich gelte, dass sich nämlich das Missratene viel länger hält als das Starke. Bis hin zum Menschen selbst, der ja biologisch gesehen schwach ausgestattet ist. Auch das hatte ich kurz erläutert. Nietzsche kritisiert Darwin und den Darwinismus nicht zuletzt aus der Perspektive, dass die These vom Survival of the Fittest empirisch sozusagen überhaupt keinen Anhalt findet. Eher schon ist Nietzsches Vermutung, sieht man am Menschen, dass sich das biologisch Schwache und sieht man an der Kultur auch, dass sich die Schwächeren durchsetzen und keineswegs die physisch Stärkeren. Nun ist umgekehrt Nietzsches Argument nicht, dass die physisch Stärkeren sich durchsetzen sollten, sondern er verwirft diese simple, ich sag mal, allzu biologische Metaphysik von Kräften und Auseinandersetzungen zugunsten dieser Frage der Macht. Und Macht hat jetzt nicht unbedingt mit physischer Stärke etwas zu tun, sondern eben mit der Willensdimension. Es geht hier um den allergrößten Willen und um Steigerungsphänomene auf dieser Ebene. Ich hatte Nietzsches Perspektive als einen Diskurs der Haltung bezeichnet und ich denke, auch dieser Diskurs seit Nietzsche nicht unbedingt in jeder Hinsicht präzise auf Nietzsche zurückgeführt oder dergleichen, aber dieses Ethos und Pathos einer extremen Willensexistenz hat im Lebensdenken nach Nietzsche, seit Nietzsche, insbesondere dann im Lebensdenken der Jahrhundertwende und des 20. Jahrhunderts tiefe Spuren hinterlassen. Also zwei sehr wichtige Motive, die aus dem 19. Jahrhundert ins 20. hineinstrahlen. Der Gattungsdiskurs, wie ich das jetzt mal genannt habe, und der Haltungsdiskurs. Beginnt der Gattungsdiskurs beim freien Individuum, wenn man jetzt überlegt, wie beispielsweise Hegel argumentiert, beginnt der Gattungsdiskurs also in einer im Grunde nicht biologischen Perspektive und endet er bei einem auf Biologie und Fortpflanzung zumindest gut projizierbaren Konzept dieser Idee vom Gattungsleben, so ist es bei Nietzsche gewissermaßen umgekehrt. Nietzsche beginnt seinen Haltungsdiskurs mitten in einem allgemeinen Materialismus, der unter anderem biologischer oder sogar biologistischer Provenienz zu sein scheint. So endet Nietzsches Überlegung letztlich in einer eher ethischen Perspektive, die im Zeichen der Macht des Individuellen formuliert ist und nicht, wie gesagt, die physische Stärke, sondern ja, den Machtwillen ins Zentrum stellt. Hegel hätte sicher nie einer rein biologischen Konzeption der Evolution das Wort geredet. Doch die Figur, die er anbietet, ist dazu angetan, die Handlungsgeschichte der Individuen zu naturalisieren. Sofern er, Hegel, den Tod als das Werden einer höherstufigen Allgemeinheit des Lebens interpretiert und zeigt. Nietzsche wiederum kokettiert durchaus damit, vielleicht ein biologistischer Autor zu sein, oder jedenfalls nutzt er das ganze Repertoire an provokativen Thesen, das die Evolutionslehre und andere biologische Ansätze seiner Zeit bereithält, und spielt diese gegen die humanistische Tradition aus. Auf der anderen Seite tut er das vor allem, um von hier aus dem Singulären der aus eingestandener Notwendigkeit gewonnenen freien Haltung die Bühne vorzubereiten, könnte man sagen. Das heißt, Nietzsche beginnt gewissermaßen bei der Biologie und Themen wie dann doch irgendwie Freiheit, also jedenfalls dieses große Ja zur Notwendigkeit ist ja ein Stück dann doch auch wieder errungener Freiheit. Themen wie Freiheit in diesem Sinne, Geschichte, Sprache, Kunst, Tragödie und so weiter kehren bei Nietzsche gegen die Biologie, könnte man sagen, gleichsam durch die ethische Hintertür zurück. Also Sie sehen, wie diese Figuren äußerst unterschiedlich angelegt sind. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr irgendwie so parallelisieren, wie sie aber doch mit Motiven arbeiten, in denen wir ganz zentrale Schlagadern des Denkens des 19. Jahrhunderts sehr unterschiedlich kanalisiert und genutzt finden. Soweit die Rückschau. Machen wir uns jetzt noch einmal klar, wie verschieden nicht nur die Disziplinen sind, die vom Leben reden, sondern wie unterschiedlich auch der Verbreitungsgrad und, sagen wir, vielleicht nicht das Niveau, aber doch der Schwierigkeitsgrad und der Anspruch von Texten und Theorien sein kann, die sich mit dem Lebensproblem oder mit dem Konzept Leben befassen und auseinandersetzen. Wir haben uns bisher und mit den beiden Protagonisten Hegel und Nietzsche insbesondere ziemlich auf dem Höhenkamm von Disziplinen bewegt. Der Philosophie, aber auch der naturwissenschaftlichen Disziplinen, die wir uns angesehen hatten. Physiologie, Entwicklungslehre, Vererbungslehre, auch Soziologie und so weiter. Hier ist ganz viel vom Leben in den unterschiedlichen Varianten, die wir schon betrachtet hatten, die Rede. Das Thema Leben und auch theorieartige Überlegungen, die sich damit verknüpfen, reicht aber nicht zuletzt durch die immense öffentliche Wirkung der Darwinschen Lehre und durch die geballte Wucht dieser unterschiedlichen Bahnen, auf denen das Lebensthema im 19. Jahrhundert wichtig geworden ist. Dieses Arbeiten mit dem Lebenskonzept reicht Ende des 19. Jahrhunderts, da wo wir uns jetzt so ungefähr befinden, also in dieser Zone um 1900, dann auch weit ins Feld der populärwissenschaftlichen Literatur hinein. Das hatte ich verschiedentlich schon angedeutet. Die vielen Autoren, die wir besichtigt hatten, die wirken natürlich in ihren jeweiligen disziplinären Kontexten, aber dieses sozusagen lebensgeschwängerte Klima in den verschiedenen Wissenschaften, dem entspricht um 1900 auch eine zunehmende populäre Diskussion über Leben, Lebenssachverhalte, Sachverhalte, Erfordernisse des Lebens, Reform des Lebens, Ethik und Moral und so weiter des Lebens. Naturwissenschaftliche Weltanschauung, das war um 1900 gewissermaßen der Reformruf der sich aufgeklärt fühlenden Bildungsbürger, aber auch der Sozialreformer, die gegen sozusagen traditionelle Bildungskultur und gegen auch die Institutionen, die Bildungseinrichtungen und auch die Politik der Bismarck-Zeit aufbegehrten. Für breite Leserschaften, auch außerhalb der Wissenschaft, wurde die Frage nach dem Leben und wurde auch die Kultur- und Gegenwartskritik im Zeichen des Lebens damit zum intensiv ins Spiel gebrachten Diskussionsgegenstand und auch zum politischen Anliegen. Schauen wir das in dieser Vorlesung und auch in der nächsten nun genauer an. Also die Frage, wie sich das Thema Leben vor der Folie einer breiten wissenschaftlichen Diskussion mit ganz unterschiedlichen Zentren und Zentrierungen in den verschiedenen Disziplinen, wie sich das Thema Leben in einen Raum der zunehmenden Popularität hinaus entwickelt, könnte man sagen. Und zwar das Leben in diesem, in den zeitgenössischen Debatten dann auch avancierten Sinn. Also das heißt, biologisch verstanden, verstanden als Materiebegriff, verstanden als soziologischer Begriff und verstanden als ethisch-existenzielle Angelegenheit, als etwas, das Herausforderungen und Handlungsbelange enthält. Dieses Thema, also eine Überschrift, könnte ganz allgemein lauten Popularisierung des Themas Leben oder der Lebenskonzepte im Plural, die in dieser Zeit im Schwange sind. Ich möchte Ihnen dazu heute einige Eckpunkte nennen, allgemeiner Art. Das ist ein bisschen vielleicht so eine Art Klimabild der Zeit knapp vor 1900 und um 1900. Und ich möchte zweitens dann auf einen Autor eingehen, den ich für ein exzellentes Beispiel halte, um Ihnen diese populäre, halbwissenschaftliche, halbphilosophische vielleicht auch oder jedenfalls philosophisch daherkommende Diskursart vorzuführen, die damals entstand und bei den Lesern ankam. Der Autor, den ich meine, ist Ernst Haeckel, von dem hier schon mal kurz die Rede war, nämlich im Kontext der Evolutionstheorie, Stichwort biogenetisches Grundgesetz. Ich komme da gleich auch noch mal kurz drauf. Haeckel ist also Biologe von der Ausbildung her. Er ist Wissenschaftler, aber eine schillernde Figur, sofern er sich mit Bestsellern, mit populär geschriebenen Büchern in eine Weltanschauungsdebatte nicht nur eingemischt hat, sondern die sehr wesentlich geprägt hat um 1900. Genau das wollte ich Ihnen heute ein Stück weit vorstellen. Ich gehe dann auch noch kurz darauf ein, wie die Theoreme Haeckels und angrenzende Überlegungen in der für die Zeit typischen Form dann aufgegriffen wurde, nämlich nicht nur gelesen und diskutiert, sondern in der Form von halbwissenschaftlichen Organisationen, Vereinen, die sich um solches Gedankengut scharen und auch dafür sorgen, dass es breitenwirksam wird, jenseits des bloßen Setzens von Themen. Popularisierung von Wissenschaft. Der Ausdruck ist zunächst kein Schimpfwort, auch wenn man ihn negativ verwenden kann. Also populär kann man ja als Bewertungswort verwenden, man kann es aber auch als Beschreibungswort verwenden. Zunächst mal ist es einfach ein Sachverhalt, der beschrieben, diagnostiziert und analysiert werden kann. Ein fachwissenschaftlicher Diskurs oder in unserem Falle jetzt, was das Leben angeht, mehrere fachwissenschaftliche Diskurse sickern gewissermaßen in die allgemeine Öffentlichkeit hinein oder vielleicht mehr noch, ein etwas anderes Bild könnte sein, es springt da etwas über, es wird etwas wirklich zur Sensation in Zeitungen, in Feuilletons diskutiert, auf der Kanzel bis hin zu den Stammtischen. Also Popularisierung heißt zunächst mal einfach populär werden, Verbreiterung. Und wenn dies geschieht, so zeigt dies zunächst einmal an, dass ein Laienpublikum ein breites Interesse an bestimmten wissenschaftlichen Inhalten entwickelt und vielleicht auf der anderen Seite auch was Ähnliches passiert. Bestimmte Wissenschaftler auch ein Interesse entwickeln an das Laienpublikum, zum Beispiel mit eigens geschriebenen, einfacher geschriebenen, auch preiswerteren, bei populären Verlagen veröffentlichten Texten, wissenschaftliche Sujets für eine allgemeine Leserschaft aufzubereiten. Genau das geschieht in Deutschland schon vor 1900 und das geschieht auch in anderen europäischen Ländern. Es sind die naturwissenschaftlichen Entdeckungen und Neuerungen, wie auch der als rasant empfundene technische Fortschritt, die das Publikum faszinieren. Man will davon wissen. Es ist sozusagen ein Faszinosum, wir kennen das ja heute auch noch. Es gibt ja über kaum etwas so viele Fernsehsendungen wie über Wunder der Natur und der Naturwissenschaft oder Wunder der Technik und dergleichen. Also dieses Interesse kann man zunächst mal ja als ein irgendwie Bildungsinteresse interpretieren, aber es ist natürlich auch ein Interesse an Gegenwart, an Neuerungen, die präsent sind, die dabei sind, gefühltermaßen dabei sind, die Welt zu verändern, die Gesellschaft, den Alltag. Das hat die Konnotation von Fortschritt, den man faszinierend findet. Das Neue ist ein Versprechen, es sind Leistungen, die man bewundert und dergleichen. Es sind Heroen, die da neue Theorien und Erfindungen und so weiter hervorbringen. Also Wissenschaft wird ein Stück weit heroisiert und ist unter diesem Blickwinkel interessant. Auf der anderen Seite, und genau diese Mischung haben wir schon um 1900, sind es auch die Schattenseiten des Fortschritts, die das Ganze sensationell machen, vielleicht mit einem Nervenkitzel oder auch mit einem pessimistischen Grundton wahrnehmen lassen. Also die Gemüter, die Öffentlichkeit ist auch bewegt von den Gefahren, vom Elend und von den Risiken, die dranhängen mögen an dieser rapiden Veränderung der Welt, die etwa die Technisierung mit sich bringt. Die Schattenseiten der Industriearbeit sind für das 19. Jahrhundert dramatisch sichtbar, Stichwort Verelendung, und das sind Niedergangsszenarien. Auch die Sorge um Krankheiten, die Hygieneproblematik und die Befürchtung der Degeneration des europäischen Kulturmenschen im Ganzen prägt schon vor 1900, erkennbar natürlich dann auch entwicklungsbiologisch, evolutionstheoretisch grundiert, diese Faszination, die die Felder Wissenschaft, Technik haben für breites Publikum. Also positiv diese Heroisierung von Fortschritt, auf der anderen Seite die Dramen, die sich da vielleicht auch abzeichnen, Zivilisationskrankheiten, Sittenverfall, Suchtgefahren, Kriminalität und so weiter. Gleichzeitig der Kontrast zu den außereuropäischen Welten, den Kulturen, mit denen man, ja, der Normalbürger indirekt nur zu tun hat, aber über die man eine Menge erfährt, aus den Nachrichten, auch Romanen und so weiter, also Stichwort Kolonien, das ganz andere Europas steht für dieses breite Publikum als Kontrastfolie auch mit im Bild. Und ja, die Idee des Wettbewerbs ist ja sozusagen Teil des Fortschrittsparadigmas, wie auch der Perspektive, die den Europäer als den möglicherweise auf lange Sicht schwächeren oder irgendwie degenerationsanfälligeren, gemessen an den überlebensfähigeren, einfacheren Kulturen wahrnimmt. Die Grundstimmung ist also schon vor der Jahrhundertwende ambivalent. Begeisterung wie auch Sorge herrschen angesichts der Errungenschaften von Forschung und Technik, und das ist in ganz Europa der Fall. Ungeachtet der heftigen politischen Animositäten zwischen den europäischen Nationalstaaten, bekanntlich führten Deutschland und Frankreich ja auch Krieg gegeneinander, gibt es so etwas wie ein gesamteuropäisches Publikum, gerade bezogen auf die Wissenschafts- und Technikentwicklung. So war die Wahrnehmung bestimmter wissenschaftlicher Fortschritte und Sensationen von vornherein gesamteuropäisch. Die Darwin'sche Theorie oder der zweite Satz der Thermodynamik erobern den internationalen Raum ähnlich rasch wie, sagen wir beispielsweise, der Ruf eines Rudolf Virchow oder eines Robert Koch über Deutschland hinaus, die anderen Länder, Frankreich etc. erreichten, oder wie umgekehrt der Ruf eines Louis Pasteur oder eines Sigmund Freud Frankreich oder England erreichten. Der Darwinist Thomas Huxley, der Rassekundler Gobineau und der Eugeniker Galton werden in Deutschland gelesen, obwohl es eben britische bzw. Französische Autoren sind. Und umgekehrt ist der Völkerkundler Wundt, wie auch dann der Biologe Haeckel, ein Autor, von dem man auch in Frankreich und in England spricht und so weiter. Da könnte ich jetzt etliche Namen aufzählen. Also die Wechselwahrnehmung funktioniert in diesem breiten publizistischen Raum. Man war sich deswegen natürlich nicht etwa nationalpolitisch einig, aber diese Grundstimmung, naturwissenschaftlich aufgeklärt nach vorne blicken zu wollen, bewegt Öffentlichkeit in den verschiedenen europäischen Ländern, wie auch die Grundstimmung der Sorge, die Befürchtung des Niedergangs und die Skepsis genau gegenüber Naturwissenschaft und Technik quer durch die Öffentlichkeiten, die kleinen Öffentlichkeiten Europas sozusagen ähnlich schwingt. Das ist ein brisantes öffentliches Klima. Ich habe einen Aspekt schon kurz angesprochen. Gerade der Selbstkontrast, den Europa jetzt als Europa aufmacht, in Richtung der anderen Kulturen, ist hochgradig ambivalent, auch problematisch, wenn wir im Rückblick darauf schauen. Das Interesse an exotisch fremden Völkern ist einerseits immens, also die anderen, die Fremden werden sozusagen als Kontrastfolie intensiv bemüht. Andererseits ist genau das auch ein extrem eurozentrischer Blick, ein Blick, der sich sehr stark im Grunde dann doch auch wieder nur für sich selbst interessiert. Und so mischt sich in das Interesse an den exotischen anderen Kulturen insbesondere ein Bedrohungsgefühl und auch sehr viel Arroganz, Überheblichkeit und Bereitschaft, die anderen sozusagen zu messen, um sie dann abzuqualifizieren. Wäre jetzt wieder ein Thema für sich, also wie auch überhaupt der ganze Kulturbegriff im 19. Jahrhundert eigentlich dazu angetan ist, ein Stück weit auch dazu gemacht wurde, diese Art letztlich ausgrenzendem und bemessendem europäischen Blick auf die anderen zu projizieren. Die Folge sind ethnische Fremdbilder, die in dieser Doppelung von wissenschaftlichem Interesse für den anderen und aber auch eurozentrischer Bewertung ein rassistisches Schema zeichnen. Und es sind politische Wahrnehmungen, wie gesagt, die viel Sprengkraft enthalten, die den Nationalismus der europäischen Einzelnationen auch nochmal sozusagen im Ganzen reproduzieren. Europa als Ganzes beginnt sich zu so etwas wie einem westlichen Selbstverständnis zu schließen. Und das ist eines, wo man sich einerseits erhaben fühlt gegenüber den dunkelhäutigen Wilden Afrikas oder Australiens oder den als charakterschwach charakterisierten Rassen anderswo und wo man andererseits mit dieser Erhabenheitswahrnehmung seiner selbst dann doch auch wieder Bedrohungsszenarien konstruiert, die darauf hinauslaufen, dass man möglicherweise überrundet werden könnte durch diese primitiven, aber vielleicht doch auch irgendwie stärkeren anderen, von denen man da meint, zu sprechen zu können. Unterhalb der sozusagen auf objektivierbaren, leicht erkennbaren Fremdheits- und Rassewahrnehmungen gedeiht auch das schon im 19. Jahrhundert dann auch das Schema sozusagen der unsichtbaren Gefahr. Hier sind die Motive der Hygiene im Spiel, also die Idee, dass irgendwie Bakterien, was ganz Kleines, an Krankheit und Infektionen im Einzelnen dann auch eine Infektion des Lebens aller darstellt. Die Syphilis ist hier eine paradigmatische Krankheit. das passt wieder gut zu der Befürchtung, dass Sittenverfall Europa schwächt und dergleichen. Da haben wir sozusagen eine besondere Brisanz, weil da das Fremde und die fremde Gefahr noch nicht mal mehr in Anführungsstrichen durch Rassemerkmale sichtbar ist. Also da haben wir sozusagen ein sozialhygienisches Motiv, das mit ins Spiel kommt, das dann nicht zuletzt auch den sich zusammenbraunden Antisemitismus unterstützt, der ebenfalls diesem Muster der auf den ersten Blick unsichtbaren Gefahr, die lauert, fürs Leben des Ganzen folgt. Das so als Klimabild vielleicht oder als ein Aspekt der Klimalage um 1900. Ein weiterer Aspekt, der wichtig ist, ist die Frontstellung zwischen der jetzt so anskizzierten naturwissenschaftlich fortschrittlichen Einstellung, die auf den Biologien des 19. Jahrhunderts wesentlich aufsetzt und auf diesem Entwicklungsgedanken, der auch die Soziologie prägt. Die Frontstellung zwischen diesem, ich sag mal, modernen Blickwinkel auf der einen Seite und auf der anderen Seite der christlichen Perspektive, also der christlichen Religion beider Konfessionen. Auch hier gibt es kulturkampfartige, heftige Auseinandersetzungen vor der Wende zum 19. Jahrhundert und um 1900 herum. Ist Religion überhaupt sinnvoll, zeitgemäß, rational aus Sicht der naturwissenschaftlichen Weltanschauung, muss diese Frage verneint werden. Und eine teils heftige Kirchenkritik gehört zu diesem weltanschaulichen Blickwinkel hinzu, und umgekehrt kultivieren die traditionelleren humanistischen christlichen Autoren eine komplementäre Perspektive, die sozusagen die naturwissenschaftliche Weltanschauung der Amoralität, der Gottlosigkeit, des Antihumanismus und so weiter bezichtigt. Diese Frontlinien sind auch heftig umkämpft und prägen das intellektuelle Leben der Bismarckzeit. Es gibt dazu übrigens eine Menge interessanter Literatur, die ich Ihnen empfehlen kann, insbesondere ein Buch von Hermann Lübbe über die Philosophie, politische Philosophie in Deutschland im 19. Jahrhundert, dass das auch nochmal sehr schön ausleuchtet und zu den politischen Verhältnissen seiner Zeit in Beziehung setzt. Also der Reformstau der Bismarckzeit artikuliert sich, das ist Lübbes These, in diesen äußerst unterschiedlichen Spielarten von naturwissenschaftlicher Weltanschauung, aber vielleicht mehr noch in der Traditions- und Kirchenkritik, in die auch philosophische Autoren einstimmen, die gar nicht unbedingt so eindeutig ins naturwissenschaftliche Lager gehören, sondern einfach nur auch gegen sozusagen die Wucht der Tradition anargumentieren. Etwa Schopenhauer und später dann Nietzsche oder auch ganz wichtig natürlich die sozialistischen Autoren, also die dann auf Marx aufsetzende politische Diskussion. Auch hier finden Sie eine heftige Kritik des Christentums und der Kirche als Abstoßpunkt sozusagen. Und da sind sich dann sozialistische Autoren unter Umständen, also befinden sich sozusagen im selben Lager, diskussionstechnisch gesehen, wie die biologischen, biomedizinisch inspirierten Naturwissenschaftsfans, ich drücke es mal ein bisschen flapsig aus, die unter Umständen politisch wo ganz anders angesiedelt sind. Beispiel Haeckel. Haeckel war politisch das Gegenteil eines Sozialisten. Es passt aber sozusagen vieles zusammen, dadurch, dass es sich an dieser Kirchenkritik einig weiß. Konsequent lehnen also alle, die in wie unterschiedlicher Weise auch immer auf Naturwissenschaft setzen, die Kirchen ab, als eine rückwärtsgewandte Kraft der Stagnation und als Hindernis für das Denken im Allgemeinen und für die dringend benötigte wissenschaftlich-technische Bildung im Besonderen. Soll heißen, man muss um 1900 nicht unbedingt Marxist sein, um die Religion als Opium fürs Volk zu empfinden, und man muss nicht Nietzscheaner sein, um an Nietzsches polemischer Formel vom Tod Gottes Gefallen zu finden. Ich hatte das, glaube ich, schon mal angedeutet. Also Nietzsche ist überhaupt der Mottogeber für Bücher, Texte, vom Roman bis zur Wissenschaft, bis zum wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Traktat in der Zeit um 1900. Sie finden also eine Fülle von Autoren der unterschiedlichsten Couleur, die jeweils sozusagen mit ihrem Nietzsche-Zitat ihre Bücher mottoartig überschreiben. Nicht zuletzt, das wäre eine letzte klimatisch relevante Komponente, erhöht sich in diesem Klima der Druck auf die Philosophie in einem bestimmten Sinne. Nämlich in dem Sinn, dass sie sich öffnen muss für die Welt, wie sie ist. Dass sie diesen wissenschaftlich-technischen So-Sein von Gegenwart ins Auge blicken muss, dass sie sich den materiellen Gegebenheiten zu stellen hat. Und das richtet sich, was die Philosophie angeht, natürlich zum einen gegen bestimmte Philosophien, gegen den Idealismus etwa, damit auch gegen Hegel beispielsweise, die Romantik und so weiter. Aber es richtet sich nicht nur an bestimmte Philosophien oder philosophische Autoren, sondern es richtet sich auch überhaupt gegen eine Philosophie, die zu sehr wissenschaftlich sein will, die sich nicht einlässt auf Politik, auf Öffentlichkeit in einem allgemeinen, über Wissenschaft hinausgehenden Sinne. Das heißt, das Populärwerden sollen ist eine Forderung an die Philosophie, die aus diesem popularisierten Klima entsteht und auch ausdrücklich artikuliert wird. Diskussionen in Fachkreisen, unfruchtbarer Spezialismus, eine bloße Fachphilosophie würden dem Kulturauftrag der Philosophie nicht gerecht. Das ist ein Motiv, das in dieser Zeit auch mitschwingt. Eine Fachphilosophie, das ist jetzt ein Zitat, eine Fachphilosophie, die sich von der Berührung mit der Öffentlichkeit und ihren großen Fragen und Bewegungen abschließt, sei es aus Ängstlichkeit, sei es aus Vornehmtuerei, wird bald in unfruchtbarem Spezialismus verkümmern. Zitat Ende. Diese Formulierung stammt von einem nach der Jahrhundertwende viel gelesenen Autor August Messer, einem Pädagogen und Philosophen. Die fachliche Mischung von Philosophie und Pädagogik ist in der Populärphilosophie häufig anzutreffen. Also die Lebensbedeutsamkeit, die Verpflichtung darauf, auch Wirkung zu haben, Menschen mitzunehmen und so weiter, wird nachvollziehbarerweise in der Pädagogik besonders für wichtig gehalten und an die Philosophie adressiert. Also das ist ein typisches Statement. Sie haben natürlich in der Marx'schen Feuerbach-These eine noch härtere, ich sag mal knalligere und heftigere Forderung, die eine ähnliche Richtung nimmt. Es kommt darauf an, die Welt wirklich zu verändern. Ja? Nicht nur über Möglichkeiten zu spekulieren. Politisierung von Philosophie lässt sich also aus einer verwandten Perspektive ebenfalls fordern. Und beides gemeinsam übt einen Druck, ich sag mal, aufs Akademische aus, der einerseits nachvollziehbar sein mag. Es spricht ja etwas dafür, sozusagen Wirklichkeitsrelevanz für Philosophie einzufordern. Andererseits aber natürlich im Zeichen dieses Populärmachens von Theorie auch die Folge hat, dass das zu Komplizierte zugunsten des Einfachen verworfen wird und es als eine Schwäche von Theorien angesehen wird, differenziert und das heißt komplex und schwierig zu sein. Genau diese Spannung, also dieser Druck auf Philosophie, wird im Zeichen des Lebens ausgeübt. Also Lebensbedeutsamkeit von Philosophie kann auch heißen, sie muss schlicht und einfach gut genug rüberkommen können. Sonst ist sie nicht wirklich lebensnah genug. Das als letzter und sehr spannender Punkt, der sich mit dem Lebensbegriff direkt verknüpft. Also Lebensrelevanz, Lebensnähe von Philosophie kann sich in dieser Form ausmünzen als Kritik am allzu fachlichen, allzu spezialistischen, allzu wissenschaftlichen und vielleicht auch am allzu schwierigen. Nach dieser Umschau nun ein Blick auf die Arbeiten des Biologen Ernst Haeckel. Er hat als philosophierender Naturwissenschaftler viele der genannten Motive aufgegriffen oder ist ein Protagonist, der diese verkörpert und hat insbesondere auch das Anliegen, für viele zu schreiben, populär zu machen, was in der Wissenschaft an neuem Thema ist und auch das Motiv einfach zu schreiben, ernst genommen. Sein Thema oder das Motiv, mit dem sein erster Bestseller, Die Welträtsel, arbeitet, ist das Motiv der Einheit. Vom Standpunkt der Natur, also aus der naturwissenschaftlichen Perspektive, also Haeckel, Biologe, verkörpert die ja auch als Fachmann, vom Standpunkt der Natur wird nun diese nicht mehr biologische, sondern weitergehende These formuliert, dass alles mit allem zusammenhängt. Und zwar nicht in metaphysischer Weise, also Einheit ist kein Grund, sozusagen, um ein großes metaphysisches oder irgendwie sozusagen romantisch umfassendes System zu entwickeln, sondern Einheit ist auf materieller Ebene gegeben. Alles ist Materie und insofern erfordert unsere Gegenwart eine auf der Höhe dieser Einsicht sich bewegende Kosmologie. Monismus, von griechisch Monas, das eine, nennt der Biologe Haeckel sein Denken, das er bereits vor der Jahrhundertwende als Höhepunkt der naturwissenschaftlichen Einsichten seiner Zeit und zugleich als historischen Ausweg aus den Problemen, die die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft bewegen, präsentiert. Also er prägt einen Ismus, den Monismus. Man muss diese Perspektive auf Einheit finden und diese Perspektive wird dann Ausweg aus den zentralen Problemen der modernen Menschheit bieten. Während wir heute mit gerechtem Stolz auf die gewaltigen Fortschritte des 19. Jahrhunderts in der Naturerkenntnis und deren praktischer Verwertung zurückblicken, dies schreibt Haeckel in seinem 1899 erschienenen Buch Die Welträtsel, gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. Während wir in dieser Weise zurückblicken, jetzt Zitat Walter Haeckel, so bietet sich uns leider ein ganz anderes und wenig erfreuliches Bild, wenn wir nun andere nicht weniger wichtige Gebiete dieses modernen Kulturlebens ins Auge fassen. Also andere Gebiete als die Fortschritte in der Naturerkenntnis. Zu unserem Bedauern müssen wir da, im Blick auf diese anderen Gebiete, so Haeckel, den Satz von Alfred Wallace unterschreiben. Hier meint er den Evolutionstheoretiker Wallace, der mit Darwin zugleich die Evolutionslehre erfand. Also, so Haeckel, müssen wir den Satz unterschreiben. Jetzt zitiert er Wallace. Verglichen mit unseren erstaunlichen Fortschritten in den physikalischen Wissenschaften und ihrer praktischen Anwendung bleibt unser System der Regierung, der administrativen Justiz, der Nationalerziehung und unsere ganze soziale und moralische Organisation in einem Zustande der Barbarei. Zitat Ende. Also, die Naturwissenschaft entwickelt sich strahlend, der ganze Rest bleibt sozusagen zurück. Haeckels Vorschlag in dieser Lage zielt auf eine Gemeinschaftsanstrengung der wissenschaftlichen Vernunft. Trotz der nicht zu leugnenden gegenseitigen Abneigung der beobachtenden Naturforscher und der denkenden Philosophen, schreibt er, könnten dennoch, Zitat, hervorragende Männer der Wissenschaft aus beiden Lagern sich gegenseitig die Hand zum Bunde reichen und vereinigt nach der Lösung jener höchsten Aufgabe der Forschung streben, die wir kurz als die Welträtsel bezeichnen. Zitat Ende. Welträtsel heißt ja auch das Buch. Also, er präsentiert diese Rätsel. Die Aufforderung lautet, die Größten aus beiden Lagern, Naturwissenschaft und Philosophie, sollen sich die Hände reichen, gemeinsam die Welträtsel lösen. 7 noch zu lösende Probleme zählt Haeckel dann auf, diese Welträtsel. Die hat nicht er formuliert, sondern die stammen von dem Physiologen Dubois-Raymond, der 1880 in einer Rede vor der Berliner Akademie der Wissenschaften diese 7 Welträtsel aufgelistet hatte. Es sind erstens die Frage nach dem Wesen von Materie und Kraft, zweitens der Ursprung der Bewegung, der nicht geklärt ist, drittens die erste Entstehung des Lebens, viertens die anscheinend absichtsvolle, zweckmäßige Einrichtung der Natur, die wir nicht erklären können. Fünftens, das Entstehen der einfachen Sinnesempfindungen und des Bewusstseins. Sechstens, das vernünftige Denken und der Ursprung der damit verbundenen Sprache. Siebtens, die Frage nach der Willensfreiheit. Diese 7 Themen, wir haben die alle schon irgendwie jetzt mitgehört, das sind sozusagen die Rätsel, vor denen die naturwissenschaftliche Weltanschauung und Erklärung noch steht. Wir fragen uns jetzt erstmal, wieso das irgendwie die Probleme der sozialen und des politischen lösen soll. Egal. Also, die noch ungeklärten Reste des naturwissenschaftlichen Weltbildes hat Dubois-Raymond so auf den Punkt gebracht mit diesen 7 ungeklärten Fragen. Und Haeckel kündigt nun an, Zitat, nach meiner Ansicht werden die 3 transzendenten Rätsel, das sind die Nummer 1, 2 und 5, durch unsere, er meint seine, Auffassung der Substanz erledigt. Die 3 anderen, schwierigen, aber lösbaren Probleme, Nummer 3, 4 und 5, sind durch unsere moderne Entwicklungslehre endgültig gelöst. Das 7. und letzte Welträtsel, die Willensfreiheit, ist gar kein Objekt kritischer wissenschaftlicher Erklärung, da sie als reines Dogma nur auf Täuschung beruht und in Wirklichkeit gar nicht existiert. Die monistische Philosophie, so Haeckel, wird schließlich nur ein einziges allumfassendes Welträtsel anerkennen, das Substanzproblem. Also, so hat er dann mal die 7 Sachen sortiert. 4 der Probleme sind schon gelöst, weil wir die darwinsche Entwicklungslehre haben. Die Willensfreiheit ist ohnehin eine Täuschung, brauchen wir nicht lösen, das Problem. Bleiben die ersten 3 und diese lassen sich durch eine Theorie der Substanz klären. Diese Theorie will Haeckel nun liefern. Und zwar, indem er Einheit sozusagen als Antwort anbietet. Es ist eine Einheit der Materie, die das Substanzproblem löst. Sie werden jetzt auch sich fragen, wieso das eine Theorie ist. Die fragen sich zu Recht. Also er bietet an die Einsicht, dass Materie überall im Kern das Gleiche ist und damit ist das Substanzproblem gelöst und damit können wir uns auch Materie und Kraft, Ursprung der Bewegung, erste Entstehung des Lebens erklären. Die Einheit der Materie ist insbesondere ein Typ von Einheit, der das, was wir Leben nennen, mit umfasst. Also das Organische und das Anorganische, das vermeintlich Lebendige und das Nichtlebendige, das ist gar nicht zweierlei, sondern wenn man den richtigen, nämlich den monistischen Begriff von Materie wählt, dann handelt es sich sozusagen um etwas Durchgängiges, das sowohl das Organische als auch das Nichtorganische umfasst und letztlich auch insgesamt Leben genannt werden kann. Haeckel polemisiert gegen Lebenskrafttheorien, sowas findet er spekulativ. Die Lebenskraftlehren der Romantik und auch vorher schon seien dualistisch, stellt er fest, und mystisch, metaphysisch und dergleichen, das kennen wir schon, Sie erinnern sich, die Polemik gegen die Lebenskrafttheorien hat ja schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts eingesetzt. Haeckel empfindet oder deklariert die Lebenskraftansätze eben aus zwei Gründen als unzulänglich. Zum einen, weil sie dualistisch seien, weil sie der Vorstellung anhängen, es gäbe da das Unbelebte und dann die Lebenskraft, die sozusagen das Unbelebte belebt und bewegt und dergleichen, elektrisiert oder wie auch immer. Und zum anderen ist die Konzeption der Lebenskraft aus seiner Sicht metaphysisch, weil es eben nicht materiell ist, dieses Konstrukt, sondern eine irgendwie ideelle oder abstrakte, nichtstoffliche Größe und insofern ein reines Spekulationsresultat. Daraus können wir schließen, was er unter Materie versteht. Also das soll gerade nicht spekulativ sein, sondern eben stofflich und zum anderen natürlich eins, nicht irgendwie etwas, das zu etwas hinzukommt. Haeckel polemisiert aber nicht nur gegen Lebenskraftlehren, sondern auf der anderen Seite auch an eine Perspektive biologischer Art, wie sie etwa Virchow einnimmt. Sie erinnern sich an Virchows medizinischen Blickwinkel, das war der Zusammenhang Zellen gewesen. Virchow hatte ja eine pragmatische Lösung angeboten, um die Lebensentstehungsfrage zu klären, mit der Formel, aus jeder Zelle kommt eine Zelle. Und er hatte ein Stück weit darauf verzichtet, das nochmal mit einer sozusagen Erstentstehungstheorie zu verknüpfen. Diese pragmatische Umgangsweise mit letzten Fragen ist einem Denker wie Haeckel wiederum zu wenig. So denn auch nicht. Virchows Feststellung, das Zeitalter der Philosophie und solcher letzter Fragen sei eben vorbei und es sei die Biologie an deren Stelle getreten und deswegen könne man sich pragmatisch darauf verstehen, es kommt halt jede Zelle aus einer Zelle und das reicht, um Lebenswissenschaft zu machen, das ist aus Haeckels Sicht zu empirisch, eine einseitige Überschätzung der Empirie, so schreibt er. Es ist ein ebenso gefährlicher Irrtum wie jene entgegengesetzte der Spekulation. Er besteht also darauf, Philosophie muss her. Allzu pragmatisch darf die Naturwissenschaft auch nicht vorgehen. Nochmal Zitat Haeckel, die größten Triumphe der modernen Naturforschung, die Zellentheorie, die Wärmetheorie, die Entwicklungstheorie und das Substanzgesetz sind philosophische Taten. Es soll also kein bloß partikularer Ansatz sein, dieser Monismus, sondern er soll tatsächlich eine neue Harmonisierung von Naturwissenschaft und Philosophie vornehmen, ausgehend von einer naturwissenschaftlichen Methode, die Haeckel kurz und bündig folgendermaßen charakterisiert. Erstens Erfahrung, zweitens Schlussfolgerung. Die monistische Philosophie wird schließlich nur ein einziges allumfassendes Welträtsel anerkennen, das Substanzproblem. Das hatte ich eben schon zitiert. Und das ist Haeckels Schlüsselsatz und im Grunde auch schon seine These. Sofern dieser Satz schon die beiden Momente dessen enthält, auf das sich Haeckels neue Weltanschauung beziehen will oder auf das sich seine Kosmologie stützen will. Das eine ist die Annahme, alles sei Substanz, Materie. Und zum zweiten die Annahme, alles sei eine Substanz. Offen bleibt freilich das Problem, um was für eine Allsubstanz es sich denn hier wohl handelt. Das klärt Haeckel so in den Welträtseln nicht. Er wird in seinem zweiten Buch, das kurze Zeit später erscheint, 1904, Lebenswunder heißt das, diese Frage, wie denn diese Allsubstanz nun genau genannt werden soll oder was das genau ist, auf den Begriff des Lebens schieben. Von Leben ist in den Welträtseln hin und wieder die Rede. Lebenswunder ist ein Buch, das sozusagen als zweiter Baustein nachgeschoben wird, in dem dann der Begriff des Lebens zum Synonym für diese Substanz, um die es gehen soll, wird. Der Monismus, also diese Allsubstanzlehre, das hatte ich schon angedeutet, bringt als Argument, eigentlich wenig, er behauptet das ja nun mehr oder weniger, Heckel, er kritisiert aber viel. Und was er kritisiert, kritisiert er unter dem Schema, es sei dualistisch. Idealistisch, nicht materialistisch genug und dualistisch. Auch das nur ganz kurz, auch um Ihnen die Kuriosität oder die Art, wie da argumentiert wird, vorzuführen. Dualistisch sind Theorien, die Zweiteilungen verfechten, nach Hecke. Und da unter diese Beschreibung subsumiert er alles Mögliche. Zum einen ist das Christentum dualistisch, mit Gut und Böse, Gott und Teufel und so weiter. Aber dualistisch ist genauso sehr etwa die Philosophie Kants. Theoretisch, praktisch, erkennen, handeln und so weiter. Und weitere Autoren sammelt Haeckel sozusagen in diesem Lager des Dualistischen, das, weil es dualistisch ist, kritisiert wird. Sie sehen, wie hier also ein ungeheuer buntscheckiges Lager entsteht, das man mit ein und demselben Argument erschlägt. Also aus philosophischer Sicht ist es natürlich ziemlich kurios, sowohl die christliche Lehre als auch Kant, ja, sozusagen mit einem demselben Kritikargument zu erschlagen, klappt aber, wenn man weit genug weggeht und sozusagen die Alternative monistisch oder dualistisch präsentiert, dann kann man irgendwie sagen, okay, alles dualistisch und falsch. Mit der Einheitshypothese, also seinem eigenen Ansatz, dem Monismus, beruft sich Haeckel wiederum ebenfalls auf bestimmte Klassiker. Das ist zum einen Spinoza und zum anderen Goethe. Im engeren Sinne Argumente dafür, dass es jetzt diese Autoren sein sollen, gibt er nicht. Er benennt sie einfach als Monisten, also sofern dort keine Dualismen vorzufinden sind. Das ist sicher in dieser Allgemeinheit richtig, wenn man jetzt den Vergleich etwa zu den eben genannten Perspektiven anstellt. Ansonsten wird eben das aber einfach als die richtige Überzeugung ausgezeichnet. Auch Darwins Evolutionstheorie sieht Haeckel als modernes und richtiges Denken der Einheit. Wenn Sie sich erinnern, war auch das Feld, in dem Haeckel als Zoologe seinen wichtigen Beitrag geliefert hat, also als Biologe, der er ist. Es war ihm gegangen um die Verbindung zwischen einer Evolution der Arten, also der Darwinschen Lehre, auf der einen Seite und der Physiologie des individuellen Tiers beispielsweise, Exemplars, Organismus auf der anderen Seite. Haeckel hatte in der Biologie auch versucht, so etwas wie Einheit zu stiften. Ich hatte Ihnen das kurz genannt, dieses biogenetische Grundgesetz, das er entwickelt hat, schon in den 1860er und 70er Jahren. Diesem Grundgesetz zufolge durchläuft jedes einzelne Lebewesen in seiner Embryonalentwicklung gleichsam im Zeitraffer die Stadien der Erdgeschichte und der Entwicklungsgeschichte der eigenen Art. Das ist also, da sehen Sie, wie sozusagen ein monistisches Anliegen in der Biologie verfolgt wird, indem man eben die physiologische Individualentwicklung und die Entwicklung der gesamten Art in ein und dasselbe oder in eine große Analogie hineinblendet. Ich hatte auch angedeutet, dass Haeckel Befunde gefälscht hat, um diese Theorie zu unterlegen und dass diese Theorie sich dann auch später zunehmend erledigen wird. Sie sehen aber, wie das Einheitsdenken sozusagen im Schwange ist und sie auf der anderen Seite Haeckel in dieser Zeit, in der er noch nicht als widerlegt galt, natürlich als Stifter einer Einheitsperspektive, bereits als der berühmte Deutsche, der im Bereich der Evolutionstheorie was Wesentliches erfunden und beigetragen hat zur internationalen Diskussion, auch von einem Renommee zehrt, das sozusagen diese Geste autorisiert, die er jetzt in der Philosophie nochmal anwendet. Insofern ist es nicht ganz so kurios, wie uns das heute im Nachhinein anmutet, dass er in seinem Buch Welträtsel dann solche schmackigen Formulierungen anbietet wie Kant oder Darwin, So muss es auf diesem Gebiete der Erkenntnistheorie heißen. Oder Entwicklung ist das Zauberwort, welches alle Welträtsel zur Lösung führt oder dergleichen. Also das ist mit solchen Formeln kommt er daher. Das speist sich ein Stück weit auch aus diesem Selbstbewusstsein, dass er aufgrund in seiner Eigenschaft als Schöpfer des biogenetischen Grundgesetzes schon mitbringt. Haeckel wird 1899 auch noch mal ein weiteres bindegliedartiges Gesetz formulieren. Ich überlege gerade, ob es wirklich ist. Jedenfalls in dieser Zeit. Das nennt er Substanzgesetz. Davon ist auch in den Welträtseln die Rede. Er will den Energieerhaltungssatz der Physik und Lavoisiers chemischen Grundsatz von der Erhaltung der Materie ebenfalls in einem allgemein umfassenden Satz zusammenfassen. Auch das ist Aspekt des Monismus, also eine Idee, diese beiden wichtigen Grundsätze für die Physik und für die Chemie in einem noch einmal übergeordneten Grundgesetz, dem Substanzgesetz, zusammenzufassen. Dieses Substanzgesetz ist eben diese Behauptung, es gibt diese eine Substanz. Aus der Sicht des Substanzgesetzes prägt er dann Formulierungen oder Gedanken wie, dass aus diesem im Grunde eins seienden Dimensionen Kraftwechsel einerseits, Stoffwechsel andererseits, sowohl die Lebenstätigkeiten der Organismen beruhten, als auch alle Vorgänge in der sogenannten leblosen Natur. Und ebenso die Seelen- und Sinnestätigkeit, also, Zitat, diejenigen Tätigkeiten, welche man bei den höheren Tieren und beim Menschen als Geistesleben bezeichnet. Also sein Monismus gilt auch für die Psychologie und für das, was in unseren Gemütern passiert. Auf diese Weise lautet Haeckels schlichte Gleichung, und das steht so in den Welträtseln, Welt, Klammer auf, gleich Natur, gleich Substanz, gleich Kosmos, gleich Universum, gleich Gott. Zitat Ende. Und Haeckel zitiert Goethe, Zitat, das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen, um dann festzustellen, Zitat, die alte Weltanschauung des Idealdualismus mit ihren mystischen und anthropistischen, also den Menschen bevorzugenden Dogmen, versinkt in Trümmer und aus diesem Trümmerfelde steigt heer und herrlich die neue Sonne unseres Realmonismus auf, welche uns den wunderbaren Tempel der Natur voll erschließt. In dem reinen Kultus des Wahren, Guten und Schönen, welcher den Kern unserer neuen monistischen Religion bildet, finden wir reichen Ersatz für die verlorenen anthropistischen Ideale von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Zitat Ende. Sie merken erstens, wie platt das alles im Grunde ist. Es fällt mir richtig schwer, dieses Gebäude zu erklären, weil es so stark auf sich selber verweist, dass man es eigentlich ganz schwer als Gedankenarchitektur präsentieren kann. Sie haben aber eben auch richtig gehört im Zitat, Haeckel spricht hier von Religion. Tatsächlich hat der Zoologe Haeckel, der heftig polemisiert gegen das dualistische Christentum, um die Jahrhundertwende eine monistische Religion gegründet. Und er fasst für diese Religion, die sich um das biologische Leben drehen soll, um die Natur und das Leben, ja, in diesen vielen Gleichungen, wird dann mit den Lebenswundern das Leben noch angeschlossen. Er fasst sogar eine Art von monistischer Naturwissenschaftskirche ins Auge. Also einer Kirche, nicht nur einer Religion, sondern eine Kirche soll es sein mit Ritus, sakraler Atmosphäre, Gebäude, in denen dann Naturobjekte ausgestellt werden, etwa die Radiolarien, das sind so kleine, vielfältig geformte, einzellige Wasserwesen, die sehr schön aussehen. Das alles soll öffentlich präsentiert werden in umfunktionierten Kirchengebäuden, die dann für diese neue monistische Religion genutzt werden sollen. Prophetisch vergleicht Haeckel die Wirkung seines Monismus mit der lutherschen Reformation und er vergleicht sich selbst mit Calvin oder Luther. Zitat, ebenso wie seit dem 16. Jahrhundert der Papismus zahlreiche Kirchen an die Reformation abtreten musste, wird im 20. Jahrhundert ein großer Teil derselben, also der Kirchen, an die freien Gemeinden des Monismus übergehen. Zitat Ende. So kurios das alles klingen mag, wir müssen Haeckels monistische populäre Philosophie und auch seine Wissenschaftskirche für unser Thema Diskurs des Lebens, Gattung, Haltung und so weiter ernst nehmen. Von den Welträtseln, die unmittelbar vor der Jahrhundertwende erschienen, wurde eine sensationelle Menge verkauft. Über 100.000 Exemplare innerhalb eines Jahres und insgesamt ein Vielfaches dieser Zahl. Der 1904 nachgeschobene Ergänzungsband Lebenswunder postuliert diesen dann auf den Lebensbegriff hin fluchtenden, ja sozusagen zweiten Anlauf in derselben Sache. Hier verknüpft Haeckel alles, was er vorher gesagt hat, jeweils immer mit dem Lebensbegriff und gliedert dieses ganze Buch also in lauter kleine Kapitel, die jeweils mit Leben überschrieben sind. Er entwickelt hier einen Lebensmonismus, könnte man sagen. Und auch dieses Buch ist extrem häufig verkauft worden. Es gibt davon Volksausgaben und dergleichen. Also das war ein ungeheuer klima- und blickbildendes Oeuvre, diese populären Arbeiten von Haeckel. Er hat auch noch kleinere Sachen dann späterhin beigesteuert, die man einfach rumliegen hatte und gelesen hatte und irgendwie kannte. Die Lebenswunder, das deute ich kurz an, ich werde in der nächsten Woche an diesen Punkt auch nochmal aufgreifen. Die Lebenswunder führen das Thema Monismus insbesondere im Blick auf jetzt wirklich gesellschaftliche Fragen hinüber in die Ausbuchstabierung von etwas, das Haeckel als die monistische Ethik bezeichnet. Und er redet dort auch viel über Politik, Ökonomie und Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es ist also ein Buch, das sehr das Lebensreform propagiert, im Namen des Lebens, Lebensreform. Und hier will er konkret auch den subjektiven Lebenswert vom objektiven Lebenswert unterscheiden. Und dieser objektive Lebenswert soll eine wissenschaftlich zu ermittelnde Größe sein, die auch in die Moral und in die Politik Eingang finden soll. Lebenswert ist etwas, das Menschenrassen etwa zukommen kann und hier unterschiedlich sein kann, aus Haeckels Sicht. Man kann auch individuelles Leben bezogen auf seinen Lebenswert evaluieren. Krankes Leben hat einen anderen Lebenswert als gesundes und so weiter. Hier haben Sie schon um 1900 zentrale Begriffe, die wir später in noch heftigerer und aggressiverer Form als Teil auch von politischen Ideologien wiederfinden werden. Haeckel ist hier aber schon sehr konkret, was diese Lebenswertthematik angeht. Dort, wo der Lebenswert niedrig, schlecht, negativ ist, befürwortet er nicht nur eine Selbsterlösung der Lebensmüden durch Suizid, sondern auch die Erlösung von Kranken durch Sterbehilfe sowie die Tötung von unheilbar Geisteskranken durch eine Morphingabe. Er nennt die konkrete Zahl von 200.000, die aus seiner Sicht auf diese Weise wahrscheinlich sinnvollerweise getötet werden sollten. Solche vernünftigen Vorschläge werden von vielen Gebildeten mit Abscheu zurückgewiesen, schreibt Haeckel in den Lebenswundern, Zitat, weil sie den Forderungen des Gemüts und der traditionellen Sitte widersprechen, das heißt der erblichen Gewohnheit, der schon im frühesten Jugendunterricht der Mantel der Religion umgehängt wird. Tatsächlich versteckt sich hinter diesen frommen Bedenken die Gedankenträgheit und der Mangel an Mut, der herrschenden Unvernunft und den sozialen Vorurteilen tatkräftig entgegenzutreten. Das Gemüt ist zwar eine schöne und liebenswürdige, aber zugleich eine höchst gefährliche Gehirnfunktion. Es darf also in so wichtigen ethischen Fragen niemals den Ausschlag geben und die Gründe der reinen Vernunft aufheben. Ende des Zitats. Ich will dergleichen jetzt nicht weiter zitieren. Denken wir das aber mit, wenn wir uns gleichzeitig die bemerkenswerte Wirkung Haeckels klarmachen. Nicht in der Wissenschaft oder der Philosophie, also unter, ich sag mal, richtigen Philosophen, also in der akademischen Philosophie, wurde Haeckel so gut wie nicht rezipiert. Und also wenn man beispielsweise ihn versucht, als Kant-Kritiker ernst zu nehmen, das ist nicht möglich. Es ist also so simpel und auch so haarsträubend, was er referiert von Kant, dass, und dieser Dualismusvorwurf, naja, nun gut, ne, dass philosophisch da nicht viel draus zu machen ist. Aber die Wirkung eben im populären Diskurs, im Spannungsfeld zwischen den Wissenschaften und auch im Bereich der Politik ist immens.
Ich habe noch eine Frage. Mhm. Also mir erscheint das so, als ob er die ganzen Diskurse im Sinne seines Monismus, wie soll ich sagen, also er untersucht nicht, er entscheidet.
Ja. Wissen, was ich meine? Ja, ich würde das auch, also würde ich Ihnen sofort zustimmen. Es ist im Grunde Meinung, die er äußert. Ja. Er verbrämt das ja mit so einem Erklärgestus, der sich philosophisch geriert. Ne? Er zitiert auch Philosophen und stellt sich da ja munter in eine Reihe und dergleichen. Aber die Machart dieser Texte ist so wenig argumentativ oder analytisch oder dergleichen, dass es, also denke ich, es trägt die Züge von Pseudowissenschaft. Es ist vielleicht ganz interessant, sich solche Traktätchen mal anzuschauen. Dann sehen Sie, also wie sozusagen das Hantieren mit Emblemen des Wissenschaftlichen, man zitiert, man tut so, als könne man sich sozusagen im Ganzen zu Kant verhalten und so weiter, wie das Texte generiert, die mit geschultem Blick niemals verwechselt werden könnten mit Theorie oder so, ja, aber doch verkauft werden können, als so etwas wie Philosophie zum Beispiel. Und so wurde es eben von nicht so in philosophischer Lektüre sozialisierten Leuten durchaus aufgenommen. Also philosophierende Naturwissenschaftler haben, oder Ärzte, die das lesen oder wie auch immer, haben nicht diese klare Evidenz, ja, Gottchen, das ist doch hier sozusagen schwache Meinung, sondern sehen das ein Stück weit zunächst mal als Diskussionsposition. Ja? Wenn man dann genug liest, Dualismus, das ist ja alles dualistisch, dann denkt man vielleicht, na Gott, Kant ist dualistisch, ist eigentlich ein Problem. Ja? Oder Kant ist sowas Ähnliches wie Christentum oder was auch immer man denken mag. Haeckel findet Anhängerinnen und Anhänger für seinen Monismus und das hatte ich schon angedeutet, diese Leserschaft formt durchaus etwas, was sich selbst als Bewegung bezeichnet. Monistische Bewegung. Es wird der Deutsche Monistenbund gegründet. Er hat bald mehrere tausend Mitglieder. Und die Idee dieses Monistenbundes, wie der vielen anderen Lebensreformvereine, die es zur damaligen Zeit gab, ist zu wachsen, sozusagen die Welt zu verändern und sich die Zukunft anzueignen in einem vagen, verallgemeinerten Sinn. Man pflegt im Monistenbund die Freude an der Schönheit der Natur, einer Natur, die Haeckel selbst übrigens vielfach gezeichnet und gemalt hat. Fast das bekannteste heute an Haeckel sind seine Zeichnungen, die so ein bisschen wie bei den Morphologen des 18. Jahrhunderts, also feine Porträts von diesen Radiolarien und dergleichen, auch von Pflanzen, das finden Sie auch bis heute oft als Illustration verwendet in ja, so naturwissenschaftlichen Zeitschriften oder dergleichen. Also die Schönheit, die ästhetische Qualität der Natur gehört zu dieser monistischen Perspektive auch dazu. Auch das ist sozusagen theoretisch abgedeckt in Haeckels Weltsicht. Also man erfreut sich an der Schönheit der Natur, aber die monistische Ethik, zu der ich eben schon kurz etwas gesagt hatte, hat eben auch ihre aggressiven Züge. Sie bekämpft energisch die kirchlichen Perspektiven der damaligen Zeit. Sie pflegt regelrecht den Kampf gegen die Kirche, stilisiert das auch etwas, diese Gegnerschaft in dem Sinne, dass sozusagen die Monisten sich als die Minorität, die sich gegen die große Übermacht der Kirche irgendwie wehren muss, bebildert werden. Und die aggressiven sozialhygienischen Konzepte hatte ich eben schon angedeutet, die sich etwa mit dem Stichwort Lebensweise Wert verbinden. Siegessicher verkündet Heckels Nachfolger im Vorsitz des Monistenbundes, selbstverständlich war Heckel selbst am Anfang der Vorsitzende des Monistenbundes, sein Nachfolger ist der Chemie-Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald. Selbstbewusst verkündet dieser Ostwald im Jahre 1911, das 20. Jahrhundert werde das monistische Jahrhundert sein. Übrigens ein letztes Stichwort, von dem auch interessant ist zu wissen, dass es was mit Heckel zu tun hat. Heckel erweitert seine Anschauungen 1914 um ein weiteres Fundamentalprinzip, das er einführt. Es ist dasjenige der Psychosomatik. Auch Körper und Seele müssen als Einheit behandelt werden. Dieses Stichwort kennen wir ja auch. Heckel ist übrigens auch der Schöpfer des Ausdrucks Ökologie im modernen Sinn. Also er hat durchaus an vielen Stellen gravierende Spuren hinterlassen, mit denen wir heute im Bereich der Lebenswissenschaften konfrontiert sind. Der Deutsche Monistenbund war ansonsten eine pro-naturwissenschaftliche und lebensreformerische Lobby, die Einflussnahme auf Öffentlichkeit und auch auf Kultur und Politik suchte und fand. Es gab in der Lebensreformzeit zahllose weitere solcher Vereinigungen, das habe ich eben schon angedacht, schon genannt. Ich nenne einige wenige Namen, um Ihnen so dieses Vereinsspektrum vor Augen zu führen, in das sich der Deutsche Monistenbund mit hineinfügt. Wir haben den von Ludwig Büchner 1881 gegründeten Deutschen Freidenkerbund beispielsweise. Es gibt den Giordano Bruno Bund für einheitliche Weltanschauung, der 1900 gegründet wurde, 1905 den Bund für Mutterschutz, den Humboldt-Bund, das sind Ausgründungen aus den Monisten, und als direkte Gegengründung zu Heckels Monisten, auch das zeigt, wie wirksam dieser Ansatz gewesen sein muss, als Gegengründung entstand 1907 der sogenannte Kepler-Bund unter der Leitung eines Biologielehrers namens Eberhard Dennert. Dieser Kepler-Bund bekämpfte den Monismus vom christlichen Standpunkt aus. Das war jetzt also ein christlich geprägter Verein für naturwissenschaftliche Weltanschauung, der versucht hat, auf derselben Ebene dieser monistischen Perspektive etwas entgegenzusetzen. Also Sie sehen, wie da die Konflikte tobten. Politisch gesehen war der Monismus attraktiv sowohl für bekennende Deutschnationale wie Heckel selbst. Heckel war Mitglied des Alldeutschen Verbandes, einer deutschnationalen Frontorganisation, aber auch Sozialisten und Kommunisten fanden Heckel anschlussfähig. So hat Lenin in seinem philosophisch berüchtigten Werk Materialismus und Empiriokritizismus von 1909 Heckels Arbeiten ausdrücklich gelobt und seinen kirchenkritischen Einsatz für den Darwinismus gewürdigt, weswegen, interessante Ironie der Geschichte, der deutschnationale Heckel namentlich in der ehemaligen DDR bis zum Schluss als der große deutsche Biologe gewürdigt wurde und eine Kultfigur darstellt bis heute und der Monistenbund zu den Vorläufern der säkularen DDR-Vereinigungen mit dem Humanistenverband, der die Jugendweihen in der DDR organisiert und so weiter gehört. Also sie haben eine Linie von den Monisten rein in die DDR, genau wie Heckel zu den großen Figuren des Deutschnationalen um 1900 gehört. Ein letztes Datum zum Schluss noch zeigt eine weitere Facette von Heckels Arbeit, die in die Politik hineinreicht und macht noch einmal manifest, worum es dem Diskurs zum Jahrhundertbeginn, dem Diskurs des Lebens, auch ging, in welchem Maße es ihm um Politik ging. Im Jahr 1900 nämlich wurde im Deutschen Reich eine Ausschreibung für einen wissenschaftlichen Preis vorgenommen. Prämiert werden sollte die beste Schrift zu einer von einer Jury gestellten wissenschaftlichen Frage, wissenschaftliche Preisfragen, das ist eine übliche Angelegenheit, Einrichtung, in der Moderne etwas seltener geworden, als es früher war. Dieser Frage nun, die 1900, also zum Jahrhundertbeginn, gestellt wurde, lautete: Was lernen wir aus der Deszendenztheorie, also aus der Abstammungslehre Darwins, in Beziehung auf die innerpolitische Entwicklung und Gesetzgebung der Staaten? Der Träger des ersten Preises, dieses Preisausschreibens, wird Wilhelm Schallmeier heißen. Er ist ein Schüler Haeckels. Und Haeckel selbst gehörte zur dreiköpfigen Jury und hatte diese Preisausschreibung mitorganisiert. Gestiftet worden war der Preis damals, das war der Öffentlichkeit unbekannt, weil es ein anonymer Stifter war, durch den Großindustriellen und großen Modernisierer Friedrich Alfred Krupp aus Essen. Krupp hat Haeckel autorisiert, dieses Preisausschreiben vorzunehmen. Was lernen wir aus der Deszendenztheorie in Bezug auf die innerpolitische Entwicklung und Gesetzgebung der Staaten? Das ist also die Frage nach wissenschaftlichen Empfehlungen für Biopolitik, die 1900 als Preisschrift vergeben oder artikuliert ausgeschrieben wird. Die Siegerschrift von Schallmeier, Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker, eine staatswissenschaftliche Studie aufgrund der neueren Biologie, propagiert eine eugenisch motivierte Familien- und Züchtungspolitik, die sich nicht explizit auf den Monismus als Quelle beruft, sondern sehr stark darwinistisch-eugenisch argumentiert. Aber Sie sehen, wie sozusagen die direkte Verbindung zwischen Biologie und biologischer Politik hier von Haeckel mit organisiert wird. Der Ausdruck biologische Politik wird von Schallmeier dann auch geprägt. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, die Naturwissenschaften ganz allgemein erobern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den öffentlichen Diskussionsraum. Dies betrifft insbesondere das naturwissenschaftliche Konzept der Entwicklung der Arten, den Darwinismus also, mitsamt der Frage von Entstehen, Vergehen und Höherentwicklung sowie das Konzept der Vererbung des Lebens. Wir hatten das alles ja in Ruhe schon besichtigt im letzten Jahr, was da Eingang findet. Der Glaube an den Fortschritt von Wissenschaft und Technik erhält ebenfalls wie die Sorge um die Folgen dieses Fortschritts in den fortschrittlichen Kreisen die Funktion einer Weltanschauung. Die Gewichtungen sind aber natürlich unterschiedlich verteilt. Die naturwissenschaftlich fortschrittlich orientierten Lebensreformer bejahen Wissenschaft und Technik in dem Zusammenhang. Die Kritiker, die Fraktionen, die von diesem naturwissenschaftlich geprägten Blick als christlich, traditionell, humanistisch, wie auch immer, abqualifiziert wird, akzentuiert eher die kulturkritische Sorge, Kulturkritik hier in dem Sinne, dass Industrie, Fortschritt, Technik, Wissenschaft, Biologie kritisiert werden. Die beiden Fronten knallen in heftigen Debatten aufeinander. Zweitens, in diesem Diskussionsraum entwickelt sich ein popularisierender Stil des Philosophierens oder sagen wir quasi Philosophierens als Philosophen, der von einem populärwissenschaftlichen Materialismus seinen Ausgang nimmt. Dieser Diskurs nimmt eine eigentümliche Zwischenstellung zwischen biologischer Fachwissenschaft, akademischer Philosophie, das erkennbar eigentlich nicht ist, aber behauptet zu sein, und einer Art gesellschaftsreformerischer Überzeugungsarbeit, öffentlicher Pädagogik, öffentlicher Belehrung ein. Und letztlich werden auch im Grunde ja religionsstifterische, sektiererische Gesten hier Eingang finden. Bei Haeckel ist es ganz deutlich. Drittens, Haeckel und sein Monismus bieten ein gutes Beispiel für die gelungene Etablierung dieses Diskurses hier in Gestalt eines breiten, wirksamen, populärwissenschaftlich unterlegten Einheitsdenkens. Haeckels Monismus bekämpft sowohl die christliche Religion als auch die akademische Philosophie, insbesondere die Philosophie Kants, beides mit dem Vorwurf des Dualismus. Der Monismus selber soll aber auch Philosophie sein. Haeckel stellt sich in die Reihe der ganz Großen, will alle Welträtsel lösen und begründet am Ende letztlich eine Art religiöses Großparadigma, einschließlich der Idee einer Wissenschaftskirche, die hier praktisch ins Werk gesetzt werden könnte. Viertens, die Folie für Haeckels Rhetorik bilden Substanzdenken und Lebensbegriff. Namentlich der Lebensbegriff wird in ausgeweiterter Form zur Instanz, in der erstens seine gesamte Kosmologie sich aufgehoben finden soll, zweitens aber dann auch Ethik ausbuchstabiert wird und zum Zwecke allgemeiner Bewertungen das Konzept des Lebenswerts Verankerung findet. Reine Wissenschaft soll das Leben objektiv einschätzen können, das bloße Gemüt, wie an der einen zitierten Stelle eben, hingegen nicht. Haeckel trifft und rechtfertigt so rassistische, gegen Kranke und Behinderte Programmatiken und Thesen. Fünftens, der populäre Diskurs des Lebens verwandelt sich nach 1900 in eine programmatische Lebenspolitik. Und hier finden wir Wissenschaft dann ausdrücklich angefragt. Also mit dieser Preisschrift ist ja die Frage an das System Wissenschaft dann wiederum verbunden, Empfehlungen zu liefern für eine wissenschaftlich begründete, wissenschaftlich verbesserte, und das heißt vor allem naturwissenschaftlich begründete, naturwissenschaftlich verbesserte Politik der Zukunft. Soweit für heute. Vielen Dank. Thank you.